Schön, euch zu sehen. Schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Schön, mit euch über Gemeinde zu reden, Gemeinde nachzudenken. Kirche bringt's. Das ist mein Thema. Und ich habe ein Zitat aus der Bibel, das mir immer wieder in den Kopf kommt. Das lautet sinngemäß so: Im Eifer nicht nachlassen. Und im Geist brennend sein. Und dem Herrn dienen. Das kommt mir immer in den Sinn, wenn ich am Joggen bin. Vor allem, wenn es bergauf geht. Und wenn ich mir überlege, lohnt es sich noch, bis ans Ziel zu rennen? Ich könnte ja auch gehen, zu Fuß. Es gibt auch eine Abkürzung, das wäre viel, viel einfacher. Im Eifer nicht nachlassen. Im Eifer nicht nachlassen. Im Geist brennend sein, dem Herrn dienen. Das motiviert mich fürs Joggen. Aber eigentlich ist dieser Satz in der Bibel ja an eine Gruppe von Christen geschrieben. Es ist im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Und dort heißt es an die Römer, an die Gemeinde in Rom, die Christen in Rom: Ihr zusammen sollt im Eifer nicht nachlassen. Gemeinsam sollt ihr brennend bleiben im Geist und miteinander dem Herrn dienen, zu Diensten sein. Es ist eine Aussage an die Gemeinde. Und das möchte ich deswegen auch jetzt hier hineinnehmen. Ich möchte mit euch über Gemeinde, über Kirche nachdenken, die eifrig ist, die engagiert ist in dem, was zählt. Die ganze Corona-Zeit hat ja alles durcheinander gebracht. Der Lockdown. Viele Kirchen haben Dinge geplant gehabt und mussten das dann absagen. Wie kann man dann engagiert sein in dem, was zählt? Ich möchte euch ein Beispiel zeigen aus einer Gemeinde, aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Stans, wie sie diese Lockdown-Zeit erlebt haben, wie sie es erlebt haben, als sie etwas absagen mussten und dann gemerkt haben, dass Gott etwas ganz anderes bereithält. Wir lassen Matthias Lu, den Pastor der FG Stans, selbst erzählen.
Ja, hallo zusammen. Es ist so, wir haben für Mitte März, also zwischen 17. und 22. März, haben wir eine Evangelisation vorbereitet. Es ist alles gestanden, jeden Abend durchgetaktet. Wir hatten ein Team von Beatenberg, das uns helfen wollte. Und 3 Tage vorher haben wir alles müssen abblasen, ihr ahnt Corona. Das Ganze hat mehr Leben sollen heissen. Und wir haben bewusst nach aussen treten und sagen, hey, es gibt mehr als das. Ganze da hier. Es gibt Jesus, der euch liebt. Und muss ich sagen, ich bin recht enttäuscht, das war sogar ein bisschen wütig gewesen, dass das Ganze nicht stattfindet. Ich habe gedacht, hey Jesus, was soll das? Warum lässt du zu, dass uns so etwas in die Quere kommt? Tja. In unserer Gemeinde ist auch das Tischlein Deck dich. Das ist etwas gegen Food Waste und wo wir den Armen helfen wollen, denen, die ein bisschen wenig Geld haben. Das haben wir dann auch müssen aufhören mit dem, weil wir nicht mehr dürfen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Dann haben wir halt in Eigenregie angefangen, Taschen zu packen. Wir haben inseriert, Nidwaldner Blättli auf Facebook. Und es haben sich mega viele Leute gemeldet. Normalerweise haben wir am Tischlein täglich 40 Leute. Mittlerweile sind wir bei über 130 Haushalten, wo wir Taschen liefern. Also bis jetzt sind über 1500 Taschen schon raus an Leute, die zu wenig haben. Es melden sich Leute, wir kommen in Kontakt mit Leuten, die sonst nie in die Kirche gekommen wären. Also sei es Empfänger, aber auch Leute, die helfen wollen. Diverse Leute, die anfragen, dürfen wir bei euch auch helfen? Ihr möchtet etwas Gutes. Und ich sage euch, es ist so etwas Tolles. Wir haben eine Stiftung, die einfach 20'000 Franken in einzahlt hat, sagt, hey, ihr möchtet etwas Gutes, möchtet weiter. Das hat uns ermöglicht, das Ganze aufzustocken. Und es ist ein rechter Apparat geworden. Es ist alles parat gewesen. Wir haben nichts müssen aus dem Boden rausstampfen, sondern es ist einfach da gewesen. Und wir haben dürfen wirken. Wir haben dürfen loslegen, das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und es tut so gut. Und wir sind gespannt, was alles noch kommt. Liebe Grüße aus Stans. Ciao zusammen.
Ja, engagiert in dem, was zählt. Und das muss nicht unbedingt das sein, was man geplant hat. Ich bin begeistert von dieser Geschichte, was Sie jetzt in Stans miteinander erlebt haben. Und ich wollte das euch unbedingt teilen. Ihr müsst das auch mitbekommen. Ja, es ist nicht unbedingt das, was man geplant hat, aber es ist das, was Gott vorbereitet hat. Was zählt, das muss nicht unbedingt das sein, was man denkt, das ist jetzt das Richtige, da muss jetzt durch, aber es ist das, was zum Ziel führt. Und an diesem Ziel wollen auch wir dranbleiben. Lass mich von einer anderen Gemeinde erzählen, von einer Gemeinde, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Lange her ist es, die ersten Christen, die sich in Jerusalem trafen. Es war eine sehr schnell wachsende Gemeinde. Innerhalb von wenigen Wochen waren es über 1000 Gemeindemitglieder, die sich im Tempel trafen, um dort den Aposteln zuzuhören und die sich in den Häusern trafen, um miteinander Gemeinschaft zu haben, zu beten, das Abendmahl zu feiern. Und da muss man sich schon überlegen, was zählt, wenn auf einmal so eine Organisation ganz neu ins Leben gerufen wird. Also das war noch kein Verein, das war noch keine Institution und doch kristallisiert sich schon heraus, was zählt. Die Geschichte, die ich hierzu erzähle, steht in Apostelgeschichte 4, das sind die Verse 32 bis 37. Es ist nur ein Farbtupfer aus der Zeit der ersten Christen dort. Und es wird beschrieben, dass die Christen, ich erzähle diese Geschichte, ihr könnt sie aber auch gerne mitlesen, es wird erzählt, dass diese Gläubigen wie ein Herz und eine Seele waren miteinander. Sie betrachteten auch nicht ihren Besitz als ihren persönlichen Eigentum, sondern sie waren großzügig bereit zu teilen. Sie entwickelten ein ganz, ganz starkes Wir-Gefühl. Gleichzeitig waren die Apostel, also die Männer, die mit Jesus noch die 3 Jahre unterwegs waren und alles miterlebt hatten, die Kreuzigung und auch die Auferstehung, waren unterwegs und verkündigten, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und mit ihnen war die Gnade Gottes. Armut gab es bei diesen Menschen nicht. Denn jeder, der ein Land hatte oder ein Haus besitzte, der verkaufte und gab den Erlös den Aposteln, damit das Ganze den Menschen verteilt werden konnte, die Hilfe nötig hatten. Deswegen gab es keine Armut. Ein Beispiel dafür war Josef. Josef Barnabas, sein Name bedeutet Sohn des Trostes. Er war auch ein jüdischer Mann, er war ein Levit, der ursprünglich aus Zypern kam. Und er hatte einen Acker, den verkaufte er, brachte das Geld zu den Aposteln, so dass die es als Hilfe für die Bedürftigen verteilen konnten. Das der Farbtupfer aus Apostelgeschichte 4. Und wir merken, dass für die Christen ganz am Anfang tatsächlich einige Dinge sehr wichtig waren. Sehr radikal. Sie engagierten sich für das, was zählt. Sie engagierten sich für Gemeinschaft. Sie engagierten sich für die Verkündigung von der guten Nachricht, dass Jesus auferstanden ist. Und sie engagierten sich in der Hilfe und im Helfen für Menschen, die wirklich Hilfe nötig hatten. Gemeinschaft, das war für sie sehr zentral. Dieses starke Wir-Gefühl. Also, das kann man ja fast nicht nachmachen. Oder wer ist dabei, wenn wir es gleich machen? Wer ist hier Hausbesitzer? Wer besitzt einen Acker oder mindestens einen Garten? Wärt ihr bereit, das zu verkaufen, weil ihr wisst, dass die Person neben euch bedürftig ist? Es ist krass, aber wir können von ihnen lernen, indem wir merken, die denken füreinander. Die denken nicht nur für sich selbst, dass es zuerst ihnen selbst gut geht, sondern die denken, dass es allen gut geht. Armut gab es bei ihnen nicht, steht in der Bibel. Finde ich ganz, ganz stark. Und ich glaube, auch ein Teil dieses Wir-Gefühls, dieses Miteinander, dieser Gemeinschaft, haben sie da gefunden, wo sie gemeinsam gebetet haben. Sie haben nicht nur die Gemeinschaft miteinander gepflegt, sondern eben auch die gemeinsame Gemeinschaft mit Jesus Christus, der Auferstandene. Sie haben zu ihm gebetet, sie haben zum Vater im Himmel gebetet, im Namen von Jesus. Und sie haben dem Gebet einen wichtigen Platz gegeben. Das war ihr Motor. Das war ihr Gemeinschaftsmotor, das gemeinsame Beten. Und Freunde, da können wir als Gemeinde uns auch wieder immer wieder ermutigen lassen. Dieses Wir und dieses kommt, wir beten. Lass uns eine Gemeinde sein, die engagiert Gemeinschaft lebt und die dieses Wir-Gefühl pflegt. Deswegen spreche ich die Gemeinde oft auch als Gemeindefamilie an. Ihr seid meine Gemeindefamilie. Brüder und Schwestern, weil Jesus uns alle erlöst hat, weil wir einen Vater im Himmel haben, diese Gemeinschaft. Und was uns verbindet, ist diese Liebe zu Jesus und dass wir gemeinsam Gott erleben möchten. Das ist die Gemeinschaft, dieses Ziel der Gemeinschaft. Die Verkündigung war bei ihnen ein starkes Ziel. Die starke Botschaft von Augenzeugen. Sie haben Jesus wirklich gesehen, als Auferstandener. Der Petrus hat gehört, wie Jesus mit ihm gesprochen hat. Der Thomas wurde eingeladen, seine Hände auf die Wunden von Jesus zu legen. Der Johannes, der Jakobus, wie sie alle heißen, die haben Jesus erlebt. Und deswegen haben sie davon gesprochen. Sogar als man ihnen sagte, stopp, ihr dürft die Kranken heilen, ihr dürft den Armen helfen, aber von Jesus dürft ihr nicht mehr sprechen. Da haben sie nur gesagt, wem sollen wir wohl mehr gehorchen? Gott, den wir jetzt so erlebt haben, der Auferstehung von Jesus und der uns gesagt hat, wir sollen davon weiterzählen, oder den Menschen. Und sie haben diese Verkündigung als Ziel ganz vorne gehabt. Sie haben sogar geschaut, dass die Apostel, die Augenzeugen waren, wirklich dafür freigesetzt waren, um mit möglichst vielen Menschen davon zu sprechen. Und Leute, das ist auch unsere Botschaft. Jesus ist auferstanden. Wir verkündigen Jesus als den, der gekreuzigt wurde und dort dein und meine Schuld getragen hat. Wir verkündigen ihn aber auch als den Auferstandenen. Jesus lebt. Wie geht der Ostergruß? Ja? Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So wollen wir das einander auch zusprechen. Gell, überall ist das, in der ganzen Welt ist das auch ein Gruß. Jesus ist deswegen gestorben und wir haben heute aber keine solchen Augenzeugen mehr. Die sind irgendwann mal gestorben, diese ersten Apostel. Aber du bist eine Zeugin von dem, was du mit Jesus erlebt hast. Du bist ein Zeuge davon, dass Jesus wirklich lebt, weil du ihn erfahren hast. Du bist eine Zeugin davon, dass Jesus dein Leben verändert. Das geschieht nicht aus eigener Kraft. Du bist ein Zeuge von dem, was du mit Gott erlebt hast. Und da wollen wir uns nicht den Mund verbieten lassen, sondern davon sprechen, bezeugen. Das ist dein Ziel. Engagiert in dem, was zählt. Und das Helfen. Das Helfen, das merkt man ganz stark bei diesen ersten Christen. Diese Barmherzigkeit, diese Bereitschaft zu verzichten, damit andere überleben können. Warum konnten die so weit gehen, dass die sogar ihr Eigentum verkauft haben? Warum konnten die so weit gehen? Ich glaube, es hat mit ihrer Haltung und Einstellung zum Besitz zu tun. Wenn wir die Bibel anschauen, dann merken wir, dass Gott uns als Haushalter einsetzt von dem, was uns gehört und nicht als Eigentümer. Wir dürfen eine kleine Ferienwohnung besitzen, aber wir möchten sie als Haushalter verwalten und Gott zur Verfügung stellen. Nicht nur für uns, sondern auch für andere. Geh einmal durch deine Wohnung. Ihr hört das ab und zu von mir, diese Einladung. Geh durch deine Wohnung und bleib bei jedem Gegenstand stehen, der dir etwas bedeutet. Und dann sprich laut und hörbar, es gehört dem Herrn. Das gehört dem Herrn. Geh in deine Garage, schau deine Bankkonti durch und sag laut und hörbar, es gehört dem Herrn. Ich bin ein Verwalter von dem, was er mir anvertraut hat. Und wir können auch das Gebäude, diesen Raum, den wir hier jetzt haben, mal so anschauen. Diese Räume, das Begegnungszentrum Matenhof, wird gemietet vom Verein FEG Horb Kriens. Du bist ein Teil dieser Gemeinde. Also kannst du sagen, da bin ich mit dabei, ich miete mit als Teil dieser Gemeinde. Und dann wollen wir doch gemeinsam mal sagen, ja, aber es gehört dem Herrn. Diese Räume, sie gehören dem Herrn. Und wenn wir wissen, etwas gehört ja dem Herrn, dann wollen wir doch auch Sorge tragen dazu. dann wollen wir uns doch dafür engagieren, dass es glänzt und damit Leute, die hierher kommen, sehr wohl sind. Es gehört dem Herrn. Und der Herr will, dass wir damit helfen. Es gehört zu diesem Punkt hier, zum Helfen. Gott hat viel mehr Freude an Barmherzigkeit als an Opfer. Viel mehr. Und der beste Gottesdienst ist nicht eine Veranstaltung, die wir hier machen, sondern der beste Gottesdienst ist, wenn du und ich ausgerüstet und gestärkt und entfaltet in unseren Gaben dort im Alltag stehen und die Liebe Gottes weitergeben, dass wirklich Gott Ehre macht und Freude macht. Hier treffen wir uns, um ausgerüstet zu werden, um gesendet zu werden in den Alltag. Dort, wo du schaffst, nächste Woche bist du für den Herrn unterwegs. Und dort ist Gemeinde, weil du dort bist. Also wenn man so fokussiert, so engagiert, zielorientiert und eifrig ist, dann gibt es auch Hindernisse, es gibt Blockaden und die können uns dann auch daran hindern, an diesem Ziel zu gehen. Ich möchte euch am Beispiel vom Paulus, vom Apostel Paulus, zeigen, wie er im Eifer dran geblieben ist, wie er nicht nachgelassen hat. Die Apostelgeschichte erzählt sehr viel aus dem Leben von Paulus. Und sie beginnt eigentlich damit, dass er als eifriger Mann dargestellt wird. Und vielleicht hier eine kleine Zwischenbemerkung. Der Paulus ist ein sehr aktiver Mensch gewesen. Der hat wahnsinnige Energie und Power. Er war auch Single. Er hatte nicht noch das, dass er auf eine Familie Rücksicht nehmen musste oder wollte, sondern er konnte alles in eine Waagschale werfen. Das ist nicht das Beispiel, das ich jetzt für uns übertragen will. Wir dürfen uns oder müssen uns nicht vergleichen mit seinem hohen Engagement, mit seinem Aktivismus. Aber wir können an seinem Beispiel sehen, wie es ist, durchzuhalten, dran zu bleiben an dem Ziel, das Gott einem gegeben hat. Paulus hatte ein bestimmtes Ziel. Du hast ein anderes Ziel von Jesus. Du hast auch eine Berufung. Also wenn wir die Geschichte von Paulus jetzt mal so im Zeitraffer durchgehen, dann ist das mein Anliegen. Höre dort zu und denke, was bedeutet das für mich in meiner speziellen Art, wie ich lebe, in der Art, wie Jesus mich berufen hat, was bedeutet es für mich? Zuerst erfahren wir über Paulus, dass er ein sehr großer Eiferer war, aber sein Eifer war falsch. Er war eifrig darin, Jesus Gläubige ins Gefängnis zu werfen. Und sein Motiv war, er wollte das Richtige tun. Er wollte das Richtige tun und die Falschen eliminieren. Prüfen wir mal bei uns unseren Eifer, wofür wir uns eifrig einsetzen, wofür wir uns engagieren. Was ist bei uns das Motiv? Wir können auch überzeugt sein, ich mache ja das Richtige. Aber haben wir es geprüft? Haben wir es von Gott her bekommen? Bei Paulus gab es einen radikalen Stopp. Er erlebte eine krasse Bekehrung und Jesus, der hat ihn angesprochen. Und jetzt bekommt Paulus eine neue Lebensberufung. Und die lautet so, dass er ein Zeuge von Jesus sein soll bis ans Ende der Welt. Jesus macht hier eine gewagte Wahl. Ja, der weiß ja nicht, wie sich der Paulus wirklich entwickelt. Doch, er weiß es. Jesus sieht voraus. Aber wir würden sagen, Jesus, das ist jetzt schon noch ein bisschen riskant gewesen. Gerade der Paulus für so einen Job. Nun, bei Jesus ist es so, er hat eine goldrichtige Wahl getroffen mit Paulus. Weil Paulus die Motive eines Christenverfolgers kannte, wusste er auch, wie er durchhalten musste. Sogar dann, als ihn niemand mehr von seinen eigenen Leuten, von den Christen sonst, unterstützen wollte. Und eigentlich, wenn wir jetzt das so über Paulus sagen, dass er eine gewagte Wahl ist, könnten wir das über uns alle sagen. Jesus hat mit dir schon eine gewagte Wahl getroffen. Weil er kennt ja nicht nur deine Schocki-Seiten. Er kennt ja auch das andere. Aber Jesus wusste, dass du die richtige Person bist, um genau an dem Ort, wo du jetzt lebst, und mit der Art, die du jetzt hast, genau so wie du jetzt bist. Das wusste Jesus. dass du dort eine Zeuge oder eine Zeugin für ihn sein kannst. Also das ist goldrichtig. Also nimm das an. Bei Paulus war das so, er erlebte diese Begegnung mit Jesus in der Stadt oder vor der Stadt Damaskus. Und dort blieb er dann auch einige Zeit. Das heißt, dass er 3 Jahre von dort aus missionarische Einsätze machte in den arabischen Ländern. Dann kam er zurück und erfuhr in Damaskus, dass man ihn umbringen wollte. Die Stimmung hat sich jetzt gegen ihn gewendet. Weil er selbst Christen verfolgte, wurde er jetzt selbst zum Ziel der Christenverfolger. Seine Freunde, seine neuen Freunde, die Gläubigen, an Jesus Gläubigen, die halfen ihm zu einer spektakulären Flucht. Nachzulesen in Apostelgeschichte 9. Lassen wir uns auch helfen, wenn wir anstehen. Um durchzuhalten, brauchst du die Hilfe von anderen Gläubigen. Paulus ging also weg von Damaskus, er ging zurück in die Stadt Jerusalem. Dort versuchte er mit den Aposteln Petrus, Johannes, Jakobus in Kontakt zu kommen, aber die hatten noch nichts gehört von seiner Veränderung oder glaubten dem nicht. Jedenfalls wurde er nur abgelehnt. Die Gläubigen hatten Angst vor ihm, er konnte sich mit niemandem treffen, bis dann ein gewisser Barnabas kam, Sohn des Trostes. Der hat sich dem Paulus angenommen und hat ihm geholfen, in die Gemeinschaft der Gemeinde in Jerusalem hineinzukommen. Wer ist dein Barnabas? Wer ist dein Freund, deine Freundin im Glauben an Jesus? Wir in unserer Gemeinde wollen Gemeindefamilie sein. Wenn du keinen Freund, keine Freundin im Glauben hast, es ist gut möglich, dass du ihn oder sie hier findest, denn wir brauchen solche Leute. Such. Geh auf Leute zu. Paulus hat dann diese Zeit in Jerusalem abgeschlossen, ging zurück in seinen Geburtsort Tarsus. 14 Jahre blieb er dort und wir wissen eigentlich nichts über ihn. Vermutlich hat er sein Handwerk, das Zeltmachen, dort ausgeübt. Aber die ganze theologische Ausbildung, was soll das? Diese Bekehrung zu Jesus, diese Berufung, du sollst mein Zeuge sein bis ans Ende der Welt. Was war jetzt damit? 14 Jahre Stillstand. Vielleicht hat er gedacht, ja, jetzt bin ich, wie soll ich hier durchhalten? Jetzt bin ich auf dem Abstellgleis. Vielleicht denkst du Ähnliches. Jemand sagte mal, ja, ich sehe auf mein Leben zurück und ich erkenne nicht, was das alles soll. Ich erkenne den Sinn meines Lebens nicht. Und jetzt fühle ich mich so wie im Landeanflug. Oder jemand sagt, ich bin in einer Sackgasse. In Emmen hat es einen Militärflugplatz. Und dort trainieren die Piloten den Landeanflug. Sie kommen runter, fahren das Fahrwerk aus, setzen kurz auf und dann starten sie durch. Vielleicht ist der Landeanflug, den du jetzt gerade so empfindest, nur der Anlauf zum Durchstarten zu etwas Neuem. Da möchte ich ermutigen, bei Paulus jedenfalls war das so. Eines Tages kommt jemand, um ihn von Tarsus abzuholen und ihr dürft 3-mal raten, wer das war. Barnabas, der Sohn des Trostes. Und er nimmt Paulus mit in eine neue Aufgabe an einen neuen Ort, Antiochia. Dort ist eine Gemeinde entstanden mit ganz vielen verschiedenen Nationen. Und der Barnabas wusste, Paulus ist der richtige Mann, um hier in dieser Gemeinde mit seinen Gaben zu dienen. Jetzt, nach 14 Jahren, kommt er in eine Aufgabe in der Gemeinde. Und er blüht dort richtig auf. Gaben orientiert einsetzen. Setze auch du deine Gaben ein in der Gemeinde und mit der Gemeinde für diese Welt. Engagiert gemeinsam als Gemeindefamilie. Wir-Gefühl engagiert in dem, was zählt. Nun, die Geschichte geht weiter. Paulus und Barnabas erfahren dort in Antiochia, dass der Heilige Geist zu ihnen sagt, ihr beiden verlasst diese Gemeinde wieder. Jetzt sollt ihr durch die Welt ziehen und überall von mir erzählen. Sie sind als Missionare ausgesandt worden. Und ich würde sagen, es waren die besten Männer dieser Gemeinde. Nach menschlichem Denken. Aber Jesus hat da andere Pläne. Und wir können sagen, ja, lohnt es sich noch, wenn eine Gemeinde wieder Leute verliert? Wenn die anderswo hingehen, wenn die irgendwo in die Mission gehen oder wegziehen, lohnt es sich noch weiterzumachen? Solche Fragen könnte man stellen, aber sicher lohnt es sich weiterzumachen, denn jetzt entsteht ja Platz für die, die bleiben, damit sie ihr Potenzial dort auch ausfüllen können. Paulus ist dann von jetzt an unterwegs in Missionsteams. Und er erlebt viel Gutes, er bleibt dran. Er erlebt, wie er Gemeinschaften gründen kann. Er verkündigt die Liebe von Gott und er hilft. Und da geschehen auch Wunder aus der Kraft Gottes. Aber sie erleben auch Widerstände, viele Widerstände. Und diese Widerstände halten ihn nicht ab. Da ist Uneinigkeit im Team, aber es geht weiter. Da ist Verfolgung, aber es geht weiter. Da sind Naturgewalten und Schiffbrüche, aber es geht weiter. Paulus sagt ja einmal, in Philipper 1,23 wird das beschrieben, ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen, ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein. Ich kann mir das gut vorstellen, nach dem allem, was er durchgemacht hat. Denn das wäre bei weitem das Beste, sagt er. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Und dieses bringt einiges, ja. Durchhalten, es lohnt sich. Gemeinde, eifrig, zielorientiert. Das bringt mich zurück zu meinem Satz, den ich am Anfang gesagt habe, meinen Jogging-Satz. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ich bleibe beim ersten Teil. Im Eifer lasst nicht nach. Die anderen beiden, die kommen dann in den nächsten zwei Gottesdiensten. Römer 12, 11. Der erste Teil sagt aus, im Eifer lasst nicht nach. Was für ein Eifer ist gemeint? Sicher nicht Eifersucht. Und Neid, auch nicht. Auch nicht der falsche Eifer, wie er Paulus eigen war. Dieser falsche Eifer, wo er einfach dachte, ich mache jetzt das Richtige und ich eliminiere all die Gut. Das ist fanatischer Eifer. Der ist auch nicht gemeint. Es ist auch nicht der Eifer gemeint, wo man sagt, ich muss immer aktiv sein, immer auf Achse. Schlafen, das ist für Schwächlinge. Ich muss jetzt durchhalten. Dieser Eifer ist auch nicht gemeint, der Eifer der Workaholics. Nein, es ist der Eifer gemeint, der gerne das Beste gibt. Gern das Beste geben. Sich engagieren in dem, was zählt. Aber was zählt jetzt eigentlich schon wieder? Was haben die ersten Christen entdeckt, was zählt? Schaut hier. Gemeinschaft zählt, Verkündigung zählt, Helfen zählt und das alles in der Liebe für Gott und für die Mitmenschen. Dieses Miteinander unterwegs sein, diese Barmherzigkeit. Und in diesem Eifer sollen wir nicht nachlassen, heißt es. Im Eifer lasst nicht nach. Wir sollen nicht lustlos werden, ist damit gemeint. Nicht unmotiviert, nicht zu der Haltung kommen, ja, jetzt ist es mir aber zuwider. Jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Keinen Bock auf. Schaut, es gibt verschiedene Arten von Müdigkeit. Es gibt die Müdigkeit des äußeren Menschen, wo man sagt, jetzt ist mal Pause dran. Deswegen schlafen wir. Deswegen halten wir den Ruhetag ein. Oder? Halten wir ein. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Deswegen gibt's Ferien. Deswegen gibt's Sabbaticals. Aber es gibt auch eine Müdigkeit am inneren Menschen. Das ist die Mutlosigkeit. Das ist alte Sprache, Verzagtheit. Das Gegenteil von Freimut. All das, alles fallen lassen, aufgeben. Und diese Müdigkeit muss nicht sein. Diese ist hier gemeint. Im Eifer, lasst nicht nach. Lasst euch nicht demotivieren. Paulus hat über diese zwei Arten von Müdigkeit in 2. Korinther 4, Vers 16 etwas gesagt. Dort steht, deshalb geben wir nie auf. Man könnte übersetzen, deswegen werden wir nie müde. Unser Körper mag sterben, vergehen, Doch unser innerer Mensch wird jeden Tag erneuert. Das ist ein Geheimnis. Das möchte ich mehr und mehr entdecken. Was heißt also, im Eifer lasst nicht nach? Bleib motiviert in deinem Engagement. Setz dich nicht lustlos ein, sondern gib dein Bestes. Und ich sage jeweils zu meinen Mitarbeitern, wir müssen es nicht perfekt machen. Wir brauchen nicht Perfektion, aber wir wollen es exzellent machen. Und da gibt es einen Unterschied zwischen perfekt und exzellent. Perfekt ist, hier hast du eine Checkliste und das muss alles erfüllt werden. Und wenn es erfüllt ist, dann ist es perfekt. Perfekter Gottesdienst, perfekte Seelsorge, perfekte Mitarbeitergespräche, perfekte 60-plus Nachmittage oder Vormittage, perfekte Sekretariatsarbeiten und perfekte Alpha-Life-Kurse, perfekte Unity-Abende und Andachten und alles. Das ist dann, wenn die Höckli stimmen, dann ist es perfekt. Und wenn du das nicht erreichst, zwei Höckli fehlen, dann ist es eben nicht perfekt. Und das ist dann, Fehler sind Mangelpunkte. In diesem Bild vom Perfektsein sind Fehler Mangelpunkte und die machen uns in unserer Leistungsgesellschaft fertig. Exzellent. Damit meine ich etwas anderes. Ich meine, gib dein Bestes mit deinen Möglichkeiten zur Ehre von Gott für seine Exzellenz. Es geht um vortreffliches Leben. Es geht darum, eben nicht müde zu werden am inneren Menschen, sondern zu sagen, ja, für Jesus. Für Jesus will ich das tun. Für meine Mitmenschen will ich das tun. Ich setze meine Gaben ein. Wir als Gemeinde sind aufgefordert, nicht perfekt zu sein, und das können wir gar nicht. Wir streamen jetzt diesen Gottesdienst auf YouTube raus. Und dann kann man es vergleichen. Ja, super, also dort, die Gemeinde hat es besser gemacht. Ah, das war gar nicht so schlecht, wie die das hier machen. Das ist diese Art. Checkliste nach perfekt. Wir machen es einfach, weil es im Moment gelingt und weil es im Moment dran ist. Aber irgendwann, außer wir haben wirklich die Leute, die das dann umsetzen und das leidenschaftlich gerne machen, irgendwann werden wir wahrscheinlich wieder aufhören mit diesem Stream. Mit Zoom hören wir heute auf. Das ist das letzte Mal, dass wir einen Zoom-Gottesdienst machen. Aber Livestream, da denken wir noch drüber nach. Exzellent heißt, wir geben einfach unser Bestes. Und ich habe das bei so vielen Leuten in unserer Gemeinde jetzt gesehen in den letzten 3-4 Monaten. Immer wieder war ich begeistert. Der hat sein Bestes gegeben. Die hat sich engagiert. Dort ist einfach, ich bin Gott dankbar, wenn ich sehe, was für exzellente Arbeit hier gemacht worden ist. Und es geht ja gar nicht um die Arbeit an sich, sondern es geht darum, dass die Liebe von Gott zu den Menschen kommt. Es geht schlussendlich darum, dass Gemeinschaft gelebt wird, verkündigt wird und geholfen wird. Und das ist super. Fehler in einer exzellenten Umgebung sind Chancen und nicht Mangelpunkte. Und in dem Sinn haben wir jetzt auch genau das richtige Lied für den König, für den Herrn heißt es. Und ihr dürft euch gerne schon bereit machen, Musikteam. Ich möchte noch beten mit uns. Und einfach uns dieses Anliegen mitgeben, es lohnt sich durchzuhalten für das, was zählt, für den, der zählt, für seine Exzellenz. Jesus Christus, du bist König der Könige und Herr der Herren. Und deine Botschaft, deine gute Nachricht, dass du auferstanden bist und die Sünde der Welt getragen hast, das ist eine Botschaft, die heute genauso kraftvoll ist und wirksam ist wie damals bei den ersten Christen. Es ist eigentlich die Botschaft, die Menschen, die jetzt irgendwo in der Einsamkeit sind, die jetzt in ihrer Schuld verstrickt sind, die jetzt irgendwo verbohrt sind, weil der Sinn ihres Lebens nicht mehr erkennbar ist, ist die Botschaft, die genau dort hineingeht. Und ich glaube dir, Jesus, dass dein Evangelium die Kraft hat, Menschen zu retten und das Leben zu verändern. Und ich danke dir, dass du auch unsere Gemeinde brauchst, damit dein Evangelium sich ausbreitet. Lass uns selbst getränkt und gestärkt sein und entfaltet sein von dieser wunderbaren guten Nachricht, dass wir helfen, dass wir Gemeinschaft leben, dass wir Zeuge sind von dir. Amen.